Ich möchte die Predigt mit einer Frage beginnen. Wer von uns hat schon mal ein Grundstück oder ein Gebäude erworben? Der darf sich auch kurz mal melden, das ist ja keine Schande. Also alle, die schon mal ein Grundstück gekauft oder ein Gebäude gekauft oder vielleicht auch geerbt haben, und es gibt auch andere Anlässe, wo das Beispiel zutrifft, die haben schon mal Bekanntschaft mit einem Notar gemacht. Es ist unmöglich, in Deutschland einen Grundstückskaufvertrag zu schließen, ohne diesen dann auch notariell beglaubigen zu lassen. Woran liegt das? Das ist einfach erklärt. Ja, wenn ich euch mein Handy verkaufe, was heute wahrscheinlich nur noch ein paar Euro wert ist, dann ist das kein so wichtiger Vertrag. Ist auch ein Vertrag, beide haben sich erklärt, ja, ich möchte dir das verkaufen, du willst mir dafür 20 Euro geben und wir müssen auch beide den Vertrag dann halten. Und wenn wir ihn nicht halten, naja, dann ist es schlimm, ja, und dann gibt es Streit. Und wir haben wahrscheinlich keine Zeugen, wir haben keinen schriftlichen Vertrag, wir haben selbstverständlich auch keinen Notar. Grundstückskaufverträge sind in Deutschland, das weiß jeder, sehr wichtige Verträge. Ein Haus zu verkaufen, das macht man nicht mal nachmittags schnell beim Kaffee trinken. Und deswegen kennen wir in Deutschland auch diese besondere Beglaubigung. Der Notar schließt nicht den Vertrag. Wir schließen diesen Vertrag, ja, zwischen zwei Leuten oder der Stadt habt ihr wahrscheinlich so den Vertrag geschlossen. Aber der Notar muss gegenwärtig sein und muss das bestätigen. Das ist unsere Form, wie wir sehr wichtige Verträge beglaubigen. Und das ist wichtig, dieses Verständnis, dass es wichtige Verträge gibt. Denn genau das passiert jetzt hier in diesem Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten. Gott schließt einen Vertrag. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und dieser Bund ist so wichtig, dass er diesen Bund auch ratifiziert. Das ist ein komisches Wort, ratifizieren. Ja, ihr kennt es vielleicht aus den Nachrichten. Ratifizierung bezeichnet eine völkerrechtlich verbindliche Erklärung der Bestätigung eines abgeschlossenen Vertrages durch zwei Vertragsparteien. Also das heißt, die Ratifizierung ist nicht wirklich der Vertragsschluss, sondern die Ratifizierung ist die Bestätigung dieser Willenserklärung. Versteht ihr den Unterschied? So ähnlich wie der Notar, ja, der ratifiziert euren Vertrag, aber ihr schließt diesen Vertrag. Und was wir heute sehen, ist, wie Gott seinen Bund mit Abraham ratifiziert. 1. Mose 15, die Verse 7 bis 21 eigentlich, aber der Vollständigkeit halber, und wir werden am Ende der Predigt auch nochmal drauf zurückkommen, lesen wir auch Vers 6. 1. Mose 15, Vers 6. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn, und der Herr, rechnete es ihm, Abraham, als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe, da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Ich will einen kleinen Einschub geben, bevor wir überhaupt richtig mit der Predigt beginnen und auch vorher noch beten möchten, zu dem Vers 16, weil wir garantiert nicht jeden Vers in der Gänze anschauen können. Wir wollen die Absicht dieses Abschnitts anschauen. Aber hier gibt es ein Detail, da heißt es im Vers 16, und in der vierten Generation werden sie, also das Volk Israel, hierher nach Kanaan zurückkehren, erst in der vierten Generation, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Ihr wisst, dass unter Josua sich dieses Wort erst erfüllt hat, viele hundert Jahre später, mindestens 400 Jahre, aber noch länger. Ja, 400 Jahre war ja Israel allein in Ägypten. Und dann kommt Josua wieder in dieses Land und dann wird auch beschrieben, wie Josua den Bann Gottes an den Einwohnern vollzieht. Und er tötet alle, die dort leben, inklusive Kinder. Und es gibt nicht wenige, die kritisieren, nicht nur Josua, sondern die kritisieren das Wort Gottes, die kritisieren das Wesen Gottes. Was kann das für ein Gott sein, der Kinder im Auftrag in seinem, oder der Josua in seinem Auftrag Kinder töten lässt? Menschen, die so etwas einwenden, verstehen nicht wirklich den Hintergrund dieser Landnahme unter Josua. Erstens, die Einwohner, die Amoriter, waren nicht einfach nur böse. Sie folgten einem gräuelhaften Götzendienst und das über viele, viele Jahre. Der Götzendienst war so schlimm, dass sie bereit waren, ihre eigenen Kinder diesen Götzen zu opfern. Das ist das Erste, was man dazu anmerken muss. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, Gott hat nicht einfach Gericht geübt an diesem Götzendienst. Gott hat Hunderte von Jahren zugeschaut. Hunderte von Jahren. Das ist die andere Seite. Keiner sieht in dem Moment, wenn er sich über diesen Bericht in Josua aufregt, die Güte und die Langmut Gottes. Und Gott bestätigt das hier schon viele, viele Jahrhunderte vorher und sagt, ich werde kein Gericht an diesem Volk üben, denn das Maß ihrer Schuld ist noch nicht voll. Auf der anderen, das ist Gnade, ihr Lieben. Das ist Langmut. Das muss man eigentlich betonen. Und das ist die Standardeinstellung bei Gott. Ja, da wird eins rausgepickt aus dem Wort und wir vergessen, was Gottes Wesen wirklich ist. Das ist seine Standardeinstellung. Aber zu seinen Standardeinstellungen gehört auch Heiligkeit. Und das versteht unsere Gesellschaft heute auch nicht mehr. Gott ist heilig und ein heiliger Gott muss Gericht üben. Und er musste auch dafür Gericht üben. Und wer jetzt noch an die Kinder denkt, wir sind überzeugt, dass es eine Zeit gibt, ab der Gott zur Verantwortung zieht. Was wäre besser gewesen, diese Kinder in so einem Volk aufwachsen zu lassen, diesen Götzendienst mit anzusehen, zu erlernen oder vielleicht sogar durch diese Hand zu sterben oder direkt zum Herrn zu gehen? Das nur zu dem Vers 16, weil wir da mit Sicherheit im Verlauf der Predigt nicht mehr darauf kommen werden. Denn die Predigt oder der Text insgesamt dreht sich eigentlich um etwas ganz anderes. Es geht hier um diesen Bundesschluss Gottes mit Abraham. Abrahams Zweifel, wird sich deine Verheißung wirklich erfüllen? Und dann die Ratifizierung, die Bestätigung dieses Schlusses, den Gott mit Abraham eingegangen ist. Und alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen, zum Unterweisen in der Gerechtigkeit. Aber selbstverständlich gibt es Schriftstellen, die sind besonderer als andere. Und ohne Übertreibung können wir sagen, 1. Mose 15 ist einer der monumentalen Schriftstellen, wenn es darum geht, Gottes Gnade wirklich zu verstehen. Und das schon gleich am Anfang der Schrift. Das ist so groß, dieser Abschnitt, dass selbst Paulus, der den Römern dann die Gnade des Evangeliums klar machen wollte, sich auf diese Begebenheit beziehen muss. In Römer 4, Vers 2 heißt es, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Aber was sagt die Schrift? Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Abraham glaubte Gott. Und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Paulus bezieht sich hier eben auf diesen Schlüsselvers, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es Abraham als Gerechtigkeit an. Bitte erlaubt, dass wir den Vers, weil das besser verständlich ist, dieser Vers, am Ende der Predigt dann nochmal aufgreifen werden. Ich möchte an der Stelle mit uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben und dann schauen wir uns den Text an. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass unser Glaube auf deinem Wort, auf deinen Zusagen ruhen darf. Nicht auf unserer Kraft, nicht auf unseren Gefühlen, nicht auf unseren Vorstellungen, wer du bist, sondern auf dem, was du getan hast, wie du dich geoffenbart hast und wie du es auch hast festschreiben lassen, zum Trost her und zur Hoffnung für uns heute. Und ich bitte dich herzlich, dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir verstehen, was es heißt, allein aus Glauben gerettet zu sein. Und dass du uns auch diese Gnade schenkst, dass wir verstehen, dass du deine Zusagen allein aus Gnade, ohne uns, einhältst zu deiner Ehre her. Amen. Diese Ratifikation, das habe ich euch gesagt, ist die Bestätigung eines Bundes. Gott schließt hier einen Bund mit Abraham. Ja, wenn du schon mal einen Kaufvertrag geschlossen hast, dann gab es da auch ganz viele Punkte in diesem Kaufvertrag. Ja, und die musstest du alle lesen, der Notar hat sie wahrscheinlich auch alle vorgelesen. Und dann musstest du in Gegenwart des Notars unterschreiben. Und so ähnlich war es jetzt auch hier bei Abraham. Gott gibt Abraham oder schließt mit Abraham einen Bund. Und dieser Bund, den können wir gar nicht nur hier in 1. Mose 15 erkennen. Da müssen wir mehrere Schriftstellen eigentlich, Kapitel 12, 13, 15 und 17 anschauen. Aber dieser Bund hat eine Vielzahl von Zusagen. Ich gebe euch einige oder liste euch einige dieser Zusagen auf, die Gott hier mit dem Abraham gibt. Er sagt ihm, erstens Abraham, du sollst ein großes Volk werden. Abraham hat noch nicht einmal einen Sohn zu dem Zeitpunkt und eine unfruchtbare Frau. Und Gott sagt zu ihm, Abraham, du sollst zu einer großen Nation werden. Zweitens, Abraham, ich werde dir ein Land verheißen. Dieses Land, was du schon durchzogen hast, der Länge und der Breite nach. Ja, Abraham konnte es kaum glauben. Das war besetzt von anderen Völkern und er besaß nicht viel Eigentum darin. Und das, was er hatte, musste er auch noch später teuer erkaufen. Abraham, du sollst einen großen Segen empfangen und dein Name sollte groß werden. Ich kann hier mal ein bisschen vorspulen. Wir haben erst von Arnold Fuchtenbaum auf einer norddeutschen Glaubenskonferenz von diesem Bund Abrahams gehört und er hat uns daran erinnert, drei große Weltreligionen berufen sich heute alle auf Abraham. Die Juden, die Christen und auch die Moslems erkennen Abraham als ihren Stammvater an. Damals sagt er diesem Abraham, der noch nicht mal einen einzigen Sohn hat, Abraham, du sollst einen großen Namen bekommen. Er verheißt weiterhin, wer deine Nachkommen, wer Israel segnet, der soll gesegnet sein. Und wer deine Nachkommen flucht, Deutschland hat Israel zu einer gewissen Zeit sehr geflucht, der soll verflucht werden. In Abraham werden alle letztendlich gesegnet werden. Alle Völker, alle Nationen sollen in ihm gesegnet werden. Wir wissen auch, dass sich das Wort erfüllt hat in Jesus Christus. Denn Christus ist nicht nur für Israel gekommen, sondern für Israel zuerst und dann auch allen Nichtjuden. Abraham sollte persönlich einen Sohn bekommen von Sarah. Und diese Nachkommen sollten über 400 Jahre in ägyptische Sklaverei geraten. Und weitere Völker sollten von Abraham abstammen. Der Name von Abraham sollte zu Abraham, ja, geändert werden, was für Abraham damals ein bisschen komisch war, denn er sollte zu einem, ja, Herrn vieler Völker genannt werden. Und Sarais Name sollte sich auch ändern in Sarah. Und sollte auch ein Bundeszeichen geben, das Zeichen der Beschneidung. Wenn wir uns diesen ganzen Körper von diesem Vertrag, den Gott hier mit Abraham anschaut, im Detail anschauen, dann werden wir alle zustimmen, die Verheißungen mussten für Abraham, für uns heute ist es ein bisschen leichter, weil wir haben fast alle Erfüllungen dieses Bundes schon gesehen. Aber für Abraham musste das unglaublich sein. Unglaublich. Solche großen Verheißungen. Aber es heißt hier deutlich, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hat aber trotzdem die Frage gehabt, warum? Warum machst du das? Warum gibst du mir solche Verheißungen? Warum? Du kennst mich doch. Er wusste, dass Gott ein Gott ist, der niemanden braucht, der niemanden etwas schuldig ist, der völlig selbstabhängig ist und auch in sich selbst glücklich ist, der seit ewiger Vergangenheit unabhängig existiert. Für Abraham war das unglaublich und deswegen ist seine Frage nicht verwunderlich. Auf der einen Seite sagt er, ich glaube dir. Und dieser Glaube, und wir kommen am Ende nochmal zurück, wird Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Und im nächsten Satz sagt er, aber Herr, woran soll ich erkennen, dass ich das Land wirklich in Besitz nehmen werde? Versteht? Das ist wie bei diesem Vater im Neuen Testament, der diesen Jungen hatte, diesen fallsüchtigen Jungen, diesen besetzten Jungen. Dann sagt der Herr Jesus, aber du musst glauben, dass ich deinen Sohn helfen kann. Und was sagt der Mann? Ich glaube, aber bitte, hilf meinem Unglauben. Wir können dort an dem Beispiel und wir können auch an dem Beispiel Abraham sehen, ja, diese Männer glaubten, aber die Qualität, die Stärke ihres Glaubens war nicht so entscheidend. Das Objekt des Glaubens, das war entscheidend. Abraham glaubt Gott und gleichzeitig sagt er, aber Gott, woher soll ich wissen, dass ich wirklich dieses Land in Besitz nehmen werde? Und ich will euch den Zweifel Abrahams ein bisschen näher erklären. Abraham sagt nicht buchstäblich hier im Vers 7, Herr, woran soll ich erkennen, dass du treu bist? Woran soll ich erkennen, dass du deine Verheißung in Erfüllung bringen wirst? Das wollte er schon glauben. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Aber er sagt hier wörtlich, bitte schaut in den Vers 7, er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat, ich habe dich aus Ur in dieses Land der Chaldäer geführt, dieses Land in Besitz zu nehmen. Und im Vers 8 sagt Abraham, Herr, Jahwe, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Abraham glaubte schon, dass Gott das kann, aber gleichzeitig schaut er auf sich und sagt, aber was ist mit mir? Du kennst mich doch. Glaubst du wirklich, ich bin würdig, diese Verheißungen, diese 13 Verheißungen, die wir eben aufgezählt haben, glaubst du wirklich, ich bin würdig, die in Empfang zu nehmen? Was ist mit mir? Wir sind hier nicht mehr im Kapitel 11 oder 12, wo Gott Abraham ruft, sondern wir sind im Kapitel 15. Dazwischen ist schon ein bisschen was passiert. Was ist denn passiert? Unter anderem haben wir deutlich festgestellt, denkt nochmal an die Landkarten, Gott hat Abraham gerufen, ja, Abraham geht, aber er geht gegen den Gehorsam, ja, er sollte eigentlich Vater und alles von seiner Verwandtschaft zurücklassen, denn Vater hat er mitgenommen und seinen Neffen hat er mitgenommen, was später auch noch ein Problem wird. Und der Vater musste erst sterben in Haran, sie haben es nicht geschafft, in das Land zu kommen. Und dann erst kommt unter großen Mühen und großer langer Zeit, ja, wir wissen nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte vergehen mussten, bis Abraham wirklich ankommt. Na, da hat er es geschafft. Aber Abraham wusste, na, das ist eine ganz tolle Leistung von meinerseits, war das nicht. Und dazwischen ist noch was passiert. Auf einmal, ja, kommt er nach Ägypten. Und was macht er mit seiner Sarah? Du bist so schön, du bist mir zur Gefahr. Ja, damals hat man sich nicht geschieden, damals hat man einfach kurzerhand den Mann den Kopf kürzer gemacht und dann war die Frau tatsächlich frei. Die wussten schon, bis der Tod euch scheidet, was das bedeutet. Selbst die Ägypter wussten das. Und dann sagt Abraham, nee, das machen wir anders. Ja, sag einfach, du bist meine Schwester. Die Verheißungen, auch dass der Messias letztendlich aus seinen Lenden und den Lenden seiner Frau kommen wird, die hatte er schon vorher. Das ist doppelt schlimm, was Abraham da gemacht hat. Er hat nicht nur seine Frau verkauft, er hat gleichzeitig die Verheißung Gottes einer größten Prüfung ausgesetzt. Weil er hatte noch keinen Sohn von der Sarah. Und auf diesem Sohn lag die Verheißung des Messias. Und er gibt diese Frau einem anderen. Könnt ihr euch das vorstellen, was Abraham da wirklich getan hat? Und jetzt bekommt nochmal Abraham diese Bestätigung, nachdem das alles passiert war, nachdem er so daneben gehauen hat, gibt ihm Gott nochmal diese Bestätigung. Und dann sollen wir uns nicht wundern, wenn Abraham nochmal rückfragt und sagt, Herr, ich glaube dir, aber woran, bitteschön, soll ich erkennen, dass diese Verheißungen wirklich in Erfüllung gehen werden, dass ich dieses Land wirklich in Besitz nehmen werde? Herr, du kennst mich doch. Du weißt doch, was in mir steckt. Und genau das ist das Setup, das ist die Bühne, auf der jetzt Gott handelt und ihm eine Antwort gibt. Gott gibt ihm eine Antwort, warum er zuverlässig ist. Und ich bitte euch, nehmt allen Geist zusammen, ja, bittet darum, dass Gott euch Einsicht schenkt, diesen Zusammenhang, diese Ratifizierung richtig zu verstehen. Weil uns geht es nicht anders. Als Gläubige stehen wir auch vor Gott und sagen, wenn wir aufrichtig auf unser Herz schauen, du kennst mich doch. Du weißt doch, was in mir steckt. Wie kann ich wissen, dass deine Verheißungen wirklich in Erfüllung gehen sollen? Sollte Gott wirklich jemanden wie mich zu sich nehmen? Kann ein heiliger Gott sich wirklich an mir treu erweisen? Der ich so oft falle und wieder falle und in so vielen Bereichen falle. Obwohl ich gehorsam sein möchte, obwohl ich glaube, habe ich doch so oft Zweifel und so oft Niederlagen. Woran soll ich erkennen, fragt Abraham und fragt auch jeder aufrichtige Christ, woran soll ich erkennen, dass sich deine Verheißungen erfüllen werden? Ich bin doch ein schwacher Mensch, der oft von Zweifeln geplagt ist und dir Unehre bereitet. Das ist die Frage. Und jetzt kommt die Antwort. Und ich bitte euch von Herzen, diese Antwort zu Herzen zu nehmen. Jetzt kommt die Antwort auf diese Frage. Der Bund ist geschlossen. Gott hat den Bund geschlossen. Und Abraham plagen jetzt diese Zweifel. Woher soll ich wissen, dass du wirklich diese großen Worte erfüllst? Und dann sagt Gott zu ihm, ich werde es dir zeigen. Und die Antwort ist, er sprach zu ihm, Vers 9, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Und dann in Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen, eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Was ein Notar ist, verstehen alle, die schon mal so einen notariell beglaubigten Vertrag eingegangen sind. Was hier passiert, versteht vielleicht nicht jeder, weil wir einfach nicht nur die Gepflogenheiten des Orients nicht kennen, sondern ich wage auch ein bisschen oberlehrerhaft zu behaupten, weil wir die Schrift schlecht kennen. Was hier passiert, ist tatsächlich die Ratifizierung dieses Bundes. Für die, die das noch nie gehört haben, was Abraham machen sollte, ist, er sollte diese drei Tiere nehmen und sollte sie wirklich der Länge nach zerteilen. Das war eine blutige Angelegenheit. Und selbstverständlich wurden die Tiere geopfert. Die starben und wurden dann der Länge nach zerteilt. Aber das nicht genug. Dann wurden diese zwei Hälften, die wurden genommen und die wurden gegenüber hingelegt, in einer gewissen Entfernung. Da die eine Hälfte der Ziege, da die andere Hälfte der Ziege. Da die eine Hälfte der Kuh, da die andere Hälfte der Kuh. Und dann danach noch einmal eine Hälfte von dem Widder und noch einmal eine Hälfte von dem Widder. Die Vögel wurden nicht zerteilt, sondern die wurden auch gegenüber hingelegt. Stellt euch das bitte bildhaft vor, wie blutig dieser Gang, der zwischen diesen beiden Stücken entstand. Und das war die höchste Beglaubigung, die man in der damaligen Zeit tun konnte, indem man nämlich sich gegenseitig die Hand gegeben hat. Wir beide schließen einen Vertrag, jetzt geben wir beide uns die Hand und gehen Hand in Hand durch diesen Blutgang. Es gab auch andere Beglaubigungen. Ja, es gab einen Schuhbund, ja, hat man Schuhe getauscht, oder einen Salzbund, aber die waren nicht so gravierend, nicht so folgenschwer wie der Blutbund. Auch wir kennen es noch ein bisschen, ja, heute ist nicht mehr modern, aber wo Winnetou modern war, da haben manche Jungs noch Blutsbrüderschaft geschlossen. Ja, das ist Anlehnung an das, was es damals schon gab. Damals wurde unter viel Blutvergießen, wurden diese Tiere geteilt. Und dann sind wir zwei, die wir diesen Bund schließen. Ich meine Willenserklärung, ich gebe dir den Betrag. Du deine Willenserklärung, du gibst mir, was du verheißen hast. Sind wir Hand in Hand durch diesen Blutgang gegangen. Und haben gesagt, wenn einer von uns beiden diese Versprechen bricht, dann soll es uns so gehen wie den Tieren, die hier liegen. Dann wäre ich gestorben und du wärst frei gewesen. Du hättest deine Verpflichtungen nicht erfüllen müssen. Wenn einer von uns beiden diesen Bund bricht, dann soll es uns so gehen wie diesen Tieren hier. Und was passiert? Wir spulen ein bisschen vorwärts. Gott bringt eine besondere Art des Schlafes auf Abraham. Eine ganz außergewöhnliche Art. Warum? Weil es war mehr eine Lähmung. Abraham kann nichts mehr tun, aber er kriegt noch alles mit. Er beschreibt ja, was dann passiert. Abraham konnte nicht mehr sich selbst bewegen, aber er sieht genau, was passiert. Im Vers 17 lesen wir, und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Abraham sagt zu Gott, Gott, du gibst mir solche Verheißungen, aber du kennst mich doch. Du weißt doch, was in mir steckt. Ja, ich habe Glauben, aber hilf meinem Unglauben. Du weißt doch, was ich getan habe, als du mich gerufen hast. Du weißt doch, was ich mit meiner Frau gemacht habe. Woran soll ich bitteschön erkennen, dass ich das Land in Besitz nehmen werde? Und das ist die Antwort. Gott nimmt dieses Bild, den höchsten Vertragsschluss, die höchste Ratifizierung, die es in der damaligen Zeit gab, gibt sie dem Abraham, lässt alles vorbereiten und wer geht den Gang? Wer geht den Gang? Gott alleine. Das ist das Wichtige. Das müssen wir verstehen. Das ist die Antwort auf die Sicherheit dieses bedingungslosen Bundes. Das macht Gott Abraham klar. Abraham, das ist kein normaler Bund, wie du das kennst. Du sagst was, was du zu erfüllen hast, und ich sag was, was ich zu erfüllen habe, und jetzt wollen wir es beide halten. Das ist kein normaler Bund. Das ist ein bedingungsloser Bund. Kein bilateraler, ein unilateraler Bund. Einer geht die Verpflichtung ein. Bei seinem Leben. Einer geht alleine die Verpflichtung ein und der andere wird gar nicht daran beteiligt. Deswegen konnte Gott sagen, du bist gerecht, weil es ihm zurechnet. Er allein, ohne die Leistung Abrahams, noch nicht mal der Glaube, das werden wir am Ende nochmal sehen, ist eine Leistung. Gott rechnet sie ihm einfach zu und deswegen hat er dieses Land in Besitz nehmen dürfen. Und wenn wir dann im Neuen Testament die Kathedrale des Evangeliums anschauen, das ist der neue Bund, das ist einer von 8 Bundesschlüssen, der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Aber Gott hat 8 Bünde geschlossen. Nur 2 davon hatten Bedingungen. Und die anderen hatten keine Bedingungen, waren bedingungslos. Und der neue Bund, der in keinem anderen Buch wie dem Römerbrief so ausführlich von Paulus diskutiert wird, mit den Folgen für Israel und mit den Folgen für uns, ist auch ein bedingungsloser Bund. Und deswegen kann Paulus schreiben, Kapitel 8, Vers 1 vom Römerbrief, deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so wie Abraham, nur durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir kommen auf diesen Frieden nochmal zurück. Kapitel 5, Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung nicht unserer Stärke, sondern der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, im Moment der Wiedergeburt hat Gott einen Bund mit dir geschlossen. Einen Bund, dass er dir die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus, schenkt, zurechnet. Und dieser neue Bund ist ein einseitiger Bund. Gott verpflichtet sich, diesen Bund einzuhalten. Das klärt unmissverständlich Paulus, indem er sogar den neuen Bund hier im Kapitel 5 und später nochmal mit dem Bund Abrahams verknüpft. Genauso wie bei Abraham. Das Einzige, was Abraham tun konnte, war, seinen kleinen Glauben zu zeigen. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Im Moment der Wiedergeburt verheißt uns Gott diesen bedingungslosen Bund, den er allein Kraft seiner Treue und seines Wesens völlig ohne unser Zutun in Erfüllung bringen wird. Und all diese Verheißungen, die sind teilweise schon passiert und teilweise werden die auch noch in Erfüllung gehen müssen. Dieser Bund, den er mit dir geschlossen hat, hat auch sehr viele Bestandteile, so ähnlich wie bei dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Da liegt auch noch einiges in der Zukunft. Dass du zum Beispiel einen Leib bekommen wirst, der frei ist von Schmerzen, der frei ist von Krankheit, der frei ist von der Angst, durch dieses Todestor gehen zu müssen. Das Tor ist nicht schön. Was dahinter liegt, ist schön. Das ist noch Zukunft. Dass er dir in Ewigkeit noch Gnade erweisen wird. Wir haben noch gar keine Ahnung, welche Gnaden noch auf uns zukommen. Das ist noch Zukunft. Dass wir auf ewig mit ihm Gemeinschaft haben werden, ungebrochen. Dass uns unser Stolz, unsere Empfindsamkeiten, unsere Fehler, unsere Sünden nicht mehr von ihm trennen werden oder unsere Beziehung belasten werden. Unsere Niederlagen, die wir immer wieder erleben, das ist noch Zukunft. Dass die Gegenwart der Sünde nicht mehr über uns sein wird, unter uns sein wird. Das ist noch Zukunft. Und auf dem Weg zur Erfüllung all dieser Verheißungen, die noch zukünftig sind, gehen wir durch viele Schmerzen. Ist es nicht so? Durch viele Niederlagen. Und das ist das Bild, was Abraham auch hier bekommt, bei der Ratifizierung des Bundes. Müsst ihr noch mal kurz, ich meine, das macht ihr schon den ganzen Morgen, aber jetzt müsst ihr noch mal aufpassen und mitdenken. Ja, Gott sagt, so viel die Sterne am Himmel sind, so viel sollen deine Nachkommen sein. Das musste Nacht gewesen sein, als er ihm das gesagt hat. Richtig? Bei Tag sieht man keine Sterne. Dann sagt er ihm, ich möchte dir zeigen, warum das wirklich in Erfüllung gehen wird. Zerteile diese Tiere. Dass er die Tiere zerteilt, sagt noch nichts darüber aus, dass es wieder Tag geworden war. Das könnte, hätte man auch zur Nacht tun können. Aber hier im Vers In dem Abschnitt, jetzt finde ich es natürlich nicht, im Vers, er sagt, wo es, im Vers 12. Und es heißt, und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihn. Also da geht die Sonne nochmal unter. Könnt ihr das erkennen? Das heißt, da muss Zeit gewesen sein zwischen den Worten Gottes an Abraham, und das wissen wir auch, weil es in Kapitel 12, 13, 15, später in 17 alles gegeben wird, da gibt es eine Zeit zwischen dem Tag, wo Gott den Bund schließt und wo sich alle Verheißungen tatsächlich erfüllen werden. Und das zeigt Gott hier dem Abraham. Auch er lässt ihn ein Stück weit warten. Den ganzen Tag, mindestens den einen Tag. Er musste die Vögel, die diese Tiere angreifen wollten, die musste er verscheuchen. Und Finsternis und Schrecken fiel über ihn. Und nachher bestätigt Gott ihm sogar noch, du Abraham, vieles wird noch dauern. 400 Jahre, 4 Generationen wird es dauern, bis dein Volk wirklich dieses Land in Besitz nehmen wird. Und so stehen wir auch heute da. Auf der einen Seite hat Gott diesen Bund schon mit uns geschlossen. Auf der anderen Seite gibt es einiges, was sich erst noch in Zukunft erfüllen wird. Und in dieser Zeit erleiden wir oft Niederlagen. Müssen wir oft sehen, wie wir Gott keine Ehre machen. Wie wir doch Zweifel haben. Wie wir ihn anklagen vielleicht. Wie wir auch schlecht mit unseren Brüdern oder mit unseren Eheleuten umgehen. Und klar können uns dann Zweifel als Gläubige kommen. Soll das wirklich an mir in Erfüllung gehen? Ihr Lieben, wir müssen Zurechnung verstehen. Wir müssen verstehen, was es heißt, dass Gott einseitig einen Bund schließt. Gott wird dich niemals in Empfang nehmen, in seine Gegenwart lassen, weil du mit deinem Mann so gut umgegangen bist. Niemals. Gott wird niemals dich in seine ewige Gnade und sein Himmelreich begrüßen, weil du nie Zweifel an seinen Zusagen hattest, weil du immer die Treue warst und immer großen Glauben bewiesen hast. Nein. Und es sind schwere Zeiten. Das wurde dem Abraham verheißen. Es sind schwere Zeiten bis zur vollständigen Erfüllung meines Bundes. Aber weißt du, warum du eines Tages bei mir sein wirst? Wegen Zurechnung. Weil Gott zurechnet. Weil er uns diese Gerechtigkeit zurechnet. Und deswegen nochmal der Vers 6, den wir uns anschauen wollten. Es heißt hier, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist das allererste Mal, dass wir Zurechnung hier in der Schrift sehen. Zurechnung heißt, ich schenke dir das. Und wir haben gesehen, die Begründung, ich schenke dir das einseitig, ohne dein Zutun. Ich schenke dir diese Gerechtigkeit. Und dieses Beispiel, wie hier zum ersten Mal zugerechnet wird, das gebraucht Paulus, wenn er sagt, dem dagegen, der nicht Werke tut, Römer 4, Vers 5, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist der gleiche juristische Ausdruck. Es wird zugerechnet. Deswegen wirst du eines Tages bei Gott sein. Wenn wir Rechtfertigung verstehen wollen, müssen wir drei Zurechnungen gut verstehen. Es gibt, und das, die diskutiert, diese drei Zurechnungen diskutiert Paulus in seinem Römerbrief, in dieser Kathedrale des Evangeliums, damit wir bitteschön verstehen, was es heißt, allein aus Gnade und allein durch Glauben gerettet zu sein. Die erste Zurechnung ist, Adams Sünde wurde dir zugerechnet. Mancher von euch hat vielleicht schon gesagt, was kann ich denn dafür, dass Adam so einen schlechten Tag hatte? Dass er so ungehorsam war? Seine Sünde wird dir zugerechnet. Und das weißt du, das sagt Paulus in Römer 5, weil wir bis heute unter dem Tod sind, weil wir alle sterben müssen. Und deswegen wurde uns allen, den ganzen Nachkommen, diese Sündhaftigkeit zugerechnet. Wir sind alle unter der Sünde Adams. Das ist Zurechnung. Wir sind nicht Sünder, weil wir so schlecht gelebt haben und manchmal unsere Eltern angelogen haben oder häufiger. Weil wir Sünder sind, sündigen wir. Wir werden schon als Sünder geboren. Das ist Zurechnung. Das ist die erste Zurechnung. Aber Gott sei Dank kennt die Schrift auch eine zweite Zurechnung, nämlich die Zurechnung der Gerechtigkeit unseres Repräsentanten an uns. Jesus Christus ist gekommen ins Fleisch, wurde Mensch, er musste Mensch werden, damit er unser Repräsentant sein kann. Allein als Gott wäre das offensichtlich nicht möglich gewesen. Er musste das Leben leben, was du eigentlich hättest leben sollen. Schuldlos, sündlos, in der Liebe zu Gott dem Vater und in der uneingeschränkten Liebe zu seinem Nächsten. In dieser Liebe hat er sein Leben für dich gegeben. Er hat das perfekte Leben gelebt. Er hat die absolute Gerechtigkeit. Er hat die Gerechtigkeit Gottes, die wirklich vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit, die wird dir zugerechnet. Mit anderen Worten, du kannst nichts dafür. Das ist nicht deine Gerechtigkeit. Das ist Christi Gerechtigkeit. Und die wird dir zugerechnet. In dem Moment, wo du jüngst, also vor nicht so allzu langer Zeit, zum Glauben gekommen bist, da bist du kein Besserer geworden. Aber Gott hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Die Gerechtigkeit seines Sohnes. Einfach geschenkt. Unilateral. Einseitig. Und dabei hat er deine Schuld auch einseitig auf seinen Sohn gelegt. Deine ganze Schuld, deine Lebensschuld wird seinem Sohn angerechnet. Das sind die drei Zurechnungen. Ja, Gott rechnet uns die Schuld Adams an, das wissen wir. Aber Gott in der zweiten Zurechnung schenkt uns auch die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und in der zweiten Zurechnung unsere Schuld auf Christus und in der dritten Zurechnung seine Gerechtigkeit auf uns. 2. Korinther 5, Vers 21 schlagt bitte dazu auf. Es gibt tatsächlich einen Vers, der diese zwei Zurechnungen, die in der Wiedergeburt passiert sind, in einem Satz erklären. 2. Korinther 5, Vers 21. Da sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er, Gott, hat den, Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist diese eine Zurechnung. Deine Schuld wird komplett auf Christus gelegt. Und die zweite Zurechnung, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und er schenkt uns dafür die Gerechtigkeit seines Sohnes. Das ist am Kreuz von Golgatha tatsächlich passiert. Es ist nicht irgendeine Gerechtigkeit, die dich eines Tages vor dem Vater bestehen lässt. Es ist eine zugerechnete Gerechtigkeit, eine geschenkte Gerechtigkeit, ohne dein Zutun. Und es ist die Gerechtigkeit des Sohnes Jesu Christi. Jeder von uns weiß, was es heißt, eine Quittung zu bekommen. Ja, ich bin schon alt genug, um zu wissen, dass man früher beim Zulassen eines Autos immer noch zur Kasse gehen musste und diesen Betrag dann einzahlen musste. Und dann hat man eine Quittung bekommen und die Quittung hat man dann vorgezeigt. Und das war der Beleg dafür, dieses Geld ist bezahlt. Es wird nie wieder, das Amt hatte, wenn ich diese Quittung in der Hand hielt, das Amt hatte mit, das war, das, deswegen gab es eine Quittung, das Amt hatte nie wieder ein Recht, diesen Betrag einzufordern. Dafür gibt es eine Quittung. Golgatha ist die Zahlstelle des Vaters. Und auf Golgatha hat Christus bezahlt, aber nicht irgendwie bezahlt, sondern mit seinem Blut, mit seinem eigenen Leben, hat er die Schuld, deine Lebensschuld, bezahlt. Gott ist nicht ungerecht. Ja, Satan verklagt dich heute oft und regelmäßig, besonders wenn du sein Kind bist, weil du ein feines Gewissen hast. Er verklagt dich oft und regelmäßig. Und du darfst sagen, du hast recht, ich bin nicht gut. Ich mache noch häufig Fehler. Ich enttäusche meinen himmlischen Herrn, der sein Leben für mich gegeben hat, noch häufig. Aber weißt du was? Schau auf Golgatha. Da ist die Quittung. Und Gott ist nicht ungerecht. Gott fordert einen Preis, nicht doppelt. Christus hat den Preis deiner Lebensschuld bezahlt. Als Folge davon gibt er jedem Gläubigen die Gerechtigkeit Sohnes und hat keine Forderung mehr. Die Schuld ist beglichen. Und das ist ein einseitiger Bund. Es gibt so viele, ihr Lieben, die haben Schwierigkeiten mit ihrer Heilssicherheit. Die zweifeln daran, dass das Heil wirklich sicher ist. Und natürlich, wenn das Heil nicht sicher wäre, die Konsequenzen für mich wären schlimm. Ewige Verlorenheit. Aber bitte mach dir klar, wenn du diesen Bund verstanden hast heute Morgen, den Gott mit Abraham schon mal geschlossen hat und auf eine gleiche Weise mit dir im Evangelium in der Wiedergeburt. Wenn das Heil, wenn dein Heil nicht sicher ist, weißt du, was viel mehr auf dem Spiel steht als dein ewiges Leben? Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Treue, Gottes Unverbrüchlichkeit, Gottes Zuverlässigkeit, die steht auf dem Spiel. Weil Gott hat gesagt, ich werde meinen Bund an dir erfüllen. Einseitig. Um dir zu zeigen, was wirklich Gnade ist. Um dir zu zeigen, dass du es nicht hast, was du brauchst, um wirklich eines Tages vor einem heiligen Gott bestehen zu können. Du brauchst die Gerechtigkeit meines Sohnes und du kannst sie dir nicht erwerben. Du musst sie geschenkt bekommen. Du musst sie zugerechnet bekommen. Und deswegen ist dein Heil sicher. Dass der Glaube, ihr Lieben, ist auch kein Werk. Der Glaube ist einfach nur ein Mittel, das Gott gebraucht, um uns dieses Geschenk zu machen. Der Glaube, und wenn er noch so klein ist, das ist nicht entscheidend. Auf was du deinen Glauben setzt, wenn du ihn auf Gott setzt und deinen einseitigen Bund auf die Gerechtigkeit Jesu Christi, aufs Kreuz, das ist wichtig. Das könnt ihr vergleichen. Jeder von euch war schon mal krank. Hat jemand schon mal Magen-Darm-Grippe gehabt? Innerhalb von Minuten, kann man fast sagen, weicht fast jede Kraft aus dir. Kennst du das? Und jetzt stell dir vor, ein bisschen drastischer als eine Magen-Darm-Grippe, weil da weiß in der Regel jeder, nach ein paar Tagen ist es schon vorbei. Und interessanterweise kommt die Kraft auch wieder, obwohl man es in dem Moment nicht glauben kann. Aber jetzt stell dir ein drastischeres Beispiel vor. Es wäre eine Vergiftung. Du bist gebissen worden oder hast irgendwas wirklich Hochtoxisches zu dir genommen. Und du merkst, wie die Kraft aus deinem Körper schwindet. Da ist nichts, ja, was du noch leisten kannst. Du kannst kaum den Kopf noch heben. Du kannst kaum noch den Arm ausstrecken. Und da ist dein Freund oder ist dein Arzt, und manchmal ist er beides in Personalunion, und der zeigt dir ein Gegengift. Der streckt dir das Gegengift entgegen. Und du greifst mit einer zitternden, schwachen Hand nach diesem Gegengift und trinkst das Gegengift. Glaubst du, die schwache Hand schwächt das Gegenmittel? Niemals. Und genau so schwächt auch heute dein Lauf, dein Fleisch. Das schwächt nicht die Kraft Christi. Und deswegen machen sich aber trotzdem so viele Gläubige immer noch Gedanken um ihr Heil. Weil sie im Letzten wieder auf ihre Hand schauen, auf sich selbst schauen. Dafür gibt es Gott sei Dank den Galaterbrief. Im Glauben wolltest du es anfangen und jetzt willst du es im Fleisch vollenden. Ihr Lieben, damit will ich zur Landung ansetzen, wir brauchen alle einen klareren Blick auf die Größe und auf die Heiligkeit Gottes. Hier im Raum, wage ich jetzt mal zu behaupten, auch wenn es hoffentlich nur wenige sind, gibt es zwei Gruppen. In der kleinen Gruppe solche, die haben nie ihr Vertrauen wirklich auf Jesus Christus als ihren Stellvertreter, als ihre Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, gesetzt. Und es gibt die andere Gruppe, und das ist unzweifelhaft, denke ich, die größere Gruppe, die haben das getan. Aber beide haben ein ähnliches Problem. Beide sehen nicht klar den heiligen Anspruch Gottes, und beide vertrauen oft noch sehr auf ihre eigene Kraft. Bei den Ungläubigen führt es dazu, dass sie nicht das Gnadenmittel ergreifen. Und bei den Gläubigen führt es dazu, dass sie Zweifel kriegen, weil sie auf sich schauen. Abraham schaute auch auf sich und sagte, Herr, woher soll ich wissen, dass ich dieses Land wirklich in Besitz nehmen werde? Und Gott hat diesem gesagt. Es ist ein einseitiger Bund, es ist ein einseitiger Vertrag. Die, die noch sehr auf ihre Kraft vertrauen und sich noch nicht auf Christus gewandt haben, die glauben dem Gesetz nicht. Die glauben nicht, wie hoch der Anspruch des Gesetzes ist. Wie unmöglich es ist, aus eigener Kraft eines Tages mal sich vor Gott zu verteidigen. Hast du immer bedingungslos deine Nächsten geliebt? Wenn du es nicht getan hast, bist du das ganze Gesetz schuldig. Und Gott kann dich nicht zu sich nehmen. Du bist schuldig. Aber die, die geglaubt haben, die haben auch Zweifel. Nicht am Gesetz, sondern am Evangelium. An der doppelten Zurechnung. Die schauen auch wieder auf sich und denken an einen großen Menschen und an einen kleinen Gott und kriegen darüber die Zweifel. Ihr Lieben, preist den Herrn, dass es Gnade ist. Und für dich gilt, du musst auf Golgatha schauen. Gläubige brauchen das Evangelium. Es ist ein Weg, den wir gehen. Ja, die wenigsten kommen zum Glauben und dürfen dann die Augen zumachen und zum Herrn gehen. Das geschieht bei den wenigsten. Für die meisten ist es ein Weg. Und Abraham wurde vorbereitet. Abraham, es wird ein Weg sein. Und du wirst noch oft geprüft werden. Aber nicht, um zu zeigen, ja, du musst durchhalten und wer weiß, ob ich mein Wort an dir erfülle, sondern um zu zeigen, was wirklich Gnade ist. Das war bei Israel so, das war auch bei Abraham so. Am Ende seines Lebens verließ sich Abraham nur noch auf eins, auf Gnade. Weil er wusste, ich habe nichts zu bringen. Und das möchte Gott auch in dir hervorbringen. Diese feine Frucht der Gnade, sich auf Gnade alleine zu verlassen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass der Weg schwer ist. Für manche auch viel schwerer als für andere. Und trotzdem haben wir alle diese Anfechtungen, ja, Satans, der uns dann auch noch verklagen möchte, ob unseren Unzulänglichkeiten und unseren Sünden. Deswegen möchte ich dir, ich habe gerade einen Auszug gelesen, wie Luther Seelsorge betrieb. Und das ist ja gut. Ja. Wir haben uns ganz oft heute auf Luther bezogen, auf das, was er erkannt hat. Allein aus Gnade und allein durch Glauben. Sola gratia und sola fide sind zwei der großen Solas der Reformation. Und Luther empfiehlt uns, wenn wir als Gläubige immer noch Schwierigkeiten haben mit der Sicherheit unseres Heils, erstens, verlass dich nicht auf deine Gefühle. Deine Gefühle sagen dir immer, ich schaffe das nicht, ja, oder täuschen dich. Zweitens, tröste dich durch den Glauben in Jesus Christus. Du bist nicht mehr unter Gesetz, du bist jetzt unter Gnade. Christus hat den Preis für dich bezahlt und hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Drittens, wende diese Gnade auch auf dein Gewissen an. Ja, wenn die Sünde auch noch so groß sein sollte und dich in Verzweiflung oft führt, sei bestätigt, dass die Gnade, sei versichert, dass die Gnade noch viel größer ist. Weil die Gerechtigkeit hast du dir nicht verdient, sie ist dir um Christi willen zugerechnet worden. Und viertens, halte diesen Spiegel der Gnade Gottes immer wieder vor deinem Gewissen. Wenn wir auch oft verklagt werden vom Widersacher, so haben wir doch ein festes Schild, mit dem wir diese feurigen Pfeile des Widersachers allesamt abhalten und auslöschen können. Und was ist dieses Schild? Nicht deine Leistungsfähigkeit, sondern die einseitige Zusage der Gnade Gottes, die er uns in seinem Wort gemacht hat. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn es ist Gottes Dynamis, es ist Gottes Kraft, nicht deine Kraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Nichtjuden, für den Griechen. Denn in diesem Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Wie bekommst du sie? Aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, selbst der Gerechte, der sich sehr anstrengt, wird nur aus Glauben leben. Ich möchte dich herzlich einladen heute Morgen, wenn du dieser Gerechtigkeit, dieser doppelten Zurechnung Jesu Christi noch nicht vertraut hast, wenn du die Zahlstelle Gottes auf Golgatha noch nicht verstanden hast, wenn du da noch nicht warst, ich bitte dich herzlich, vertraue dein Leben Gott an. Es gibt keinen anderen Weg. Und für die, die schon längst dort waren und die Quittung bekommen haben, bitte erinnere dich daran, es sind die einseitigen Zusagen Gottes, es ist die Kraft Gottes, die dich durchbringen wird. Und gewissermaßen, wenn du heute oft fällst, weißt du was? Das ist eine Verherrlichung der Gnade Gottes. Weil es ist immer wieder, natürlich wenn du bußt, wir sollen bußfertig sein, das ist klar. Aber dein Versagen ist eine Bestätigung, dass es allein Gnade ist, die dich durchbringen wird. Das ist die Verherrlichung Jesu Christi. Tröste dich mit diesem festen Anker, den wir in dem Wort bekommen haben. Auf diesem Wort kann unser Glaube wirklich ruhen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für Abraham. Wir danken dir, wie du ihn und auch das ganze Alte Testament benutzt hast, um zu zeigen, was die Größe deiner Herrlichkeit und Heiligkeit auf der einen Seite und was die Verdorbenheit und die Schwachheit und die völlige Sündhaftigkeit unsererseits auf der anderen Seite bedeutet. Wir danken dir, dass du uns an Abraham gezeigt hast, warum sich deine Zusagen erfüllen. Nicht wegen uns, Herr, nicht wegen uns, wir preisen dich dafür, sondern wegen dir, weil du treu bist, weil du unverbrüchlich bist, weil deine Zusagen fest sind, weil du ja, dich nie von uns abwendest aufgrund deiner Treue. Wir bitten dich herzlich für diejenigen, die dich noch nicht erkannt haben in ihrer Größe, in ihrer Heiligkeit, dass sie das tun mögen und sich auf Christus werfen. Und wir bitten auch herzlich für uns, die wir in der Nachfolge noch so oft angefochten sind und so oft fallen, hilf uns, dass wir uns auf nichts anderes verlassen, als auf deine Zusage in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Danke für deine Gerechtigkeit, die du uns einseitig geschenkt hast. Danke, dass du treu bist und dass du das gute Werk, was du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.